Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Man horcht doch auf bei dieser Nachricht. Die neue Virusvariante, die in Großbritannien für einen steilen Anstieg bei den Corona-Fallzahlen gesorgt hat, ist nun in weiteren Berliner Krankenhäusern nachgewiesen worden. Zuerst im Humboldt-Klinikum in Berlin-Reinickendorf. Das steht deswegen ja komplett unter Quarantäne. Dann im Vivantes-Klinikum in Spandau. Dort wurden bislang 2 Fälle nachgewiesen. Das wurde am Nachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Einzelheiten dazu von RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Es ist ein erster Zwischenstand, nachdem mit dem Humboldt-Klinikum ein Krankenhaus komplett unter Quarantäne gestellt wurde. Dort haben sich 12 Patienten und 10 Mitarbeiter mit der zuerst in England aufgetretenen Virusvariante angesteckt. Betroffen ist nun auch das Vivantes-Krankenhaus Spandau. Dort befindet sich ein Patient, der zuvor im Humboldt-Klinikum war. Bei ihm wurde B117 nachgewiesen. Bei einem weiteren Patienten wird noch recherchiert, wie der Ansteckungsweg verlaufen ist. Allerdings gibt es im Zusammenhang mit dem Ausbruch auch 2 weitere Fälle außerhalb der Krankenhäuser. Der Amtsarzt des Bezirks Reinickendorf, Patrick Larscheid, teilte mit, dass sich eine Angehörige eines entlassenen Patienten des Humboldt-Klinikums mit der englischen Virusvariante angesteckt habe. In einem weiteren Fall wurde die Mutation bei einem Nachbarn eines ehemaligen Patienten nachgewiesen. Larscheid betonte aber, dass sich nach bisherigen Erkenntnissen die Infektionen auf die Klinik zurückführen lassen. Das sei prinzipiell eine gute Nachricht, so der Amtsarzt, weil es keine Hinweise auf Hotspots in der ganzen Stadt gebe. Weitere Testergebnisse stehen allerdings noch aus.
Und auch an der Berliner Charité ist eine Corona-Probe positiv auf die Virusvariante B117 getestet. Informationen aus der landespolitischen Redaktion von Jan Menzel waren das. Schulunterricht vielleicht wieder nach den Winterferien. Welche Winterferien, werden sich da viele Eltern fragen. In jedem Fall gab es bisher die vage Hoffnung, auch aus der Politik, dass Anfang, Mitte Februar wieder Präsenzunterricht oder zumindest Wechselunterricht an den Schulen möglich sein könnte. Doch mit Blick auf die neuen Virusmutationen musste Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst diese Hoffnungen am Vormittag im Gesundheitsausschuss etwas dämpfen. Unsere Landtagsreporterin Amelie Ernst bringt uns auf den Stand.
Noch will Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst den Wechselunterricht für Grundschülerinnen und Grundschüler nach den Winterferien nicht ganz ausschließen. Doch wahrscheinlicher wird er im Moment nicht, so Ernst in der Videoschalte des Gesundheitsausschusses.
Wir sind mit der Virusmutation konfrontiert, wo wir nicht einschätzen können, welche Auswirkungen das auf Brandenburg haben wird. Aber in Berlin gibt es Nachweise. Insofern wird es vermutlich so sein, dass wir im Laufe der Woche zu einer Verständigung kommen, dass wir nicht, wie wir eigentlich erhofft hatten, nach den Winterferien die Schulen im Präsenzunterricht im Grundschulbereich öffnen können.
Doch in jedem Fall müssten Schüler und Eltern die Ersten sein, die von Lockerungen profitierten, so Ernst. Besonders heftig diskutiert wird im Ausschuss auch die erweiterte Maskenpflicht. Die Linke kritisiert, dass Grundsicherungsempfänger in Brandenburg keine medizinischen Masken gestellt bekommen, anders als in Berlin, Bremen und Thüringen. Doch Brandenburgs grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher verweist auf den Bund.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Ende letzter Woche mitgeteilt über die Auskehrung einer Zulage für Grundsicherungsempfänger. Wird im Moment sehr intensiv nachgedacht. Eine Entscheidung soll innerhalb der nächsten Tage erfolgen.
Doch das reicht Ronny Kretschmer von der Linken nicht aus. Schließlich gelte die Maskenpflicht in Läden und im ÖPNV auch jetzt schon.
Findet immer gut, wenn Sie sagen, das Problem ist erkannt, dass man an Lösungen arbeitet, die vielleicht dann bundesseitig kommen werden. Auch das ist ja noch vage. Die Verordnung hat Brandenburg erlassen, und zwar am Donnerstag. Sie gilt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und jetzt kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich habe ein Problem erkannt und warte darauf, dass andere es für mich lösen.
Ungewohnte Töne dazu kommen von der AfD. Ihr Ausschussmitglied Volker Noting hält die nun vorgeschriebenen medizinischen bzw. FFP2-Masken für nicht sicher genug.
Wenn wir schon so weit sind, dass wir hier sämtliches wirtschaftliches Leben nach unten fahren aufgrund dieser Pandemie, dann sollte es doch unser Bestreben sein, die Maske mit 99% Filterkraft anstatt die mit 95% Filterkraft zu verwenden.
Doch selbst wenn es ausreichend FFP3-Masken geben würde, SPD-Gesundheitspolitiker Günter Baske ist sich nicht sicher, ob er den Vorschlag der AfD ernst nehmen soll.
Ist ja genau mein Humor, dass jetzt die AfD daherkommt, die jetzt jahrelang behauptet hat, die Alltagsmasken sind Blödsinn. Masken tragen ist sowieso unsinnig, dass die Leute jetzt alle eine FFP3-Maske tragen müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, Herr Noting, was ich damit anfangen soll.
Kurzfristig stellt sich allerdings auch in Brandenburg vor allem die Frage nach ausreichend OP- bzw. FFP2-Masken. Auch für die, die sich diese bei steigenden Preisen nicht immer leisten können.
Informationen aus Potsdam von Amelie Ernst. Die Folgen der Pandemie sind ja wirtschaftlich teilweise fatal, auch im Bereich Flugbetrieb. Der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft rechnet erst im Jahr 2025 mit der Erholung des Flugverkehrs auf Vor-Corona-Niveau. Die finanzielle Lage des Unternehmens bleibt damit äußerst angespannt, berichtet RBB-Reporter Thomas Rautenberg.
83 Millionen Fluggäste weniger als ursprünglich angenommen. Kaum noch Starts und Landungen und keine Mieteinnahmen, weil die Geschäfte im Terminal geschlossen sind. Corona hat den neu eröffneten BER mit voller Wucht getroffen. 660 Millionen Euro benötigt die Gesellschaft aus der Steuerkasse, um finanziell überhaupt noch über die Runden zu kommen. Die wirtschaftliche Lage aller deutscher Flughäfen sei äußerst angespannt, sagte Aufsichtsratschef Brett Schneider nach der heutigen Videokonferenz. Die Flughafengesellschaft rechnet erst für 2025 mit einer Erholung des Luftverkehrs auf Vorkrisenniveau. Bis dahin werde die FBB schmerzhafte Einschnitte verkraften müssen, sagte Flughafenchef Lütke Dahldrop. Rund 550 Arbeitsplätze werden abgebaut. Auf betriebsbedingte Kündigungen soll verzichtet werden.
Der Berliner Flughafenaufsichtsrat erwartet eine Durststrecke bis 2025. Thomas Rautenberg war das dazu. In der Prignitz mussten am Wochenende 16.000 Puten gekeult werden, nachdem es in einer Putenfarm einen Vogelgrippe-Ausbruch gegeben hat. Jetzt sind Geflügelhalter bundesweit besorgt, denn ist ein Tier betroffen, muss der ganze Bestand getötet werden. Und der Fall hat Konsequenzen für Geflügelhalter rund um das betroffene Gebiet. Aus der Prignitz dazu RBB-Reporter Björn Hasewendt.
Marco Grüning atmet einmal tief durch. Sein Hähnchenmastbetrieb liegt nur gut 2 Kilometer von der Putenfarm entfernt, in der am Wochenende die Vogelgrippe festgestellt wurde und daraufhin 16.000 Puten gekeult werden mussten.
Ich möchte nicht in deren Haut stecken dahin. Meine Seite besteht ja da. Man sieht das Elend da wahrscheinlich. Ich war ja nicht da, ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es auch nie erleben wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig bedrückend ist.
In Grünings Betrieb werden heute die Masthähnchen zur Schlachtung ausgestellt. Das Veterinäramt hat eine Sondergenehmigung erteilt, nachdem seine Tiere negativ auf die Vogelgrippe getestet wurden. Ein Glücksfall, sonst wäre es finanziell eine Katastrophe gewesen. Denn Grünings Betrieb liegt mitten im jetzt angeordneten 3-Kilometer-Sperrbezirk. Dort gelten verschärfte Regeln, sagt die Prignitzer Amtstierärztin Sabine Kramer.
Wir haben im Sperrbezirk insgesamt 55 Geflügelhalter registriert. Und alle 55 Geflügelhalter werden jetzt aufgesucht und das Geflügel klinisch untersucht.
Außerdem dürfen Geflügel und Waren wie Eier vorerst nicht mehr aus dem Bestand gebracht werden. Unklar ist, wie es in der Putenfarm in Brecht zum Vogelgrippeausbruch kommen konnte. Denn seit Mitte Dezember gelten in Brandenburg verschärfte Schutzmaßnahmen, nachdem es unter anderem in der Prignitz mehrere Vogelgrippefälle bei Wildvögeln gab. Amtstierärztin Sabine Kramer.
Unsere Risikoanalyse hat ergeben, dass dieser Bereich auch ein Risikogebiet war, sodass also die Aufstallung bereits für diesen Bereich galt.
Und auch der Betreiber der Putenfarm, die Heidemark GmbH aus Niedersachsen, teilt mit, dass es Schutzmaßnahmen und regelmäßige Testungen der Tiere gab. Denkbar sei aber ein Viruseintrag über die Außenluft, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Denn es gebe Zuluftbereiche, die zwar verhindern, dass Wildvögel in den Stall kommen, eine Übertragung des Virus über Luftpartikel aber nicht verhindern.
Und auch das Veterinäramt untersucht, wie es zum Vogelgrippeausbruch in der Prignitzer Putenfarm kommen konnte. Der Sperrbezirk rund um den Betrieb gilt jetzt mindestens 3 Wochen. Informationen von Björn Hasewendt waren das. Systemrelevant, da fallen einem Berufe wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen, Verkäuferinnen und Verkäufer ein. Das ist wichtig für die, die ihre Kinder in die Kita bringen wollen. In Brandenburg gilt, grundsätzlich sind die Kitas offen, aber wer kann, möge seine Kinder zu Hause betreuen. In manchen Landkreisen gelten außerdem eigene Regeln. Alles nicht leicht zu durchschauen. Für Erzieherinnen und Erzieher auf jeden Fall keine einfache Zeit, sagt Reporterin Josephine Jahn, die in einer Kita in Cottbus zu Besuch war.
Ein Vogel wollte Hochzeit machen.
In die Vogelhochzeit darf ich nur kurz und aus großer Distanz lauschen. Die Kinder und auch Erzieher wollen möglichst viel Abstand wahren, denn einzelne Gruppen in der Integrationskita mussten bereits geschlossen werden, weil Kinder wie auch Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Keine einfache Situation, sagt Kita-Leiter Marco Christoph.
Wir haben zu dem Zeitpunkt jetzt, auch wenn wir an die Eltern appellieren und die Tatsache auch wirklich gut aktiv mitarbeiten, immer noch 70% Auslastung hier im Haus. Wir gehen langsam auch ein Stück weit die Pädagogen aus, weil zum einen natürlich positiv getestet getestet oder in Schutzquarantäne, als auch kommen die Kollegen an ihre Grenzen.
In Cottbus dürfen, wie von der Landesregierung vorgegeben, weiterhin alle Kinder in den Betreuungseinrichtungen abgegeben werden. Anders als in den Kitas desselben Trägers in Senftenberg. Hier hat der Landkreis Oberspreewald-Lausitz angeordnet, nur Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen weiterhin betreuen zu lassen. Das vor allem den Eltern zu erklären, bleibt an den Pädagogen hängen, erinnert sich Christoph aus der Zeit, als auch für Cottbus diese Regel galt.
Das hat mitunter dazu geführt, dass man da auch emotional ein Stück weit an die Grenze gekommen ist, weil die Eltern dann weinend vor der Tür gestanden haben oder die Kinder vor der Tür standen, ich will rein. Das ist schon sehr emotional, auch für die Pädagogen gewesen hier im Haus dann.
Deutlich bemerkbar mache sich die Abwesenheit sozialer Kontakte auf die Jüngsten, sagt Marco Christoph.
Als der erste große Lockdown dann zu Ende war, haben wir festgestellt, die Kinder sind anders. Vom sozial-emotional ganz anders eingestellt, leicht hochspulend, ne? Also einfach angespannt. Ne? Also auch das ging an den Kindern nicht vorbei.
Erzieherinnen und Erzieher versuchen umso mehr, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, sagt Annette Bauer, Geschäftsleiterin der Fröbel-Gruppe Lausitz.
Das Engagement der Erzieherin für die Kinder ist so hoch und die Sorge um die Kinder ist so groß, dass die auch sofort wieder da sind. Aber wir hatten im Grunde jetzt über ganz lange Zeit gar keine Entspannung, plus ganz hohe Belastung, plus wirklich auch mehr Belastung, weil wir in festen Gruppen arbeiten. Was heißt, dass das Personal eigentlich noch mehr Überstunden macht als so schon?
Zudem schwingt die Angst mit, sich anzustecken, wie bereits 10% des Fröbel-Kita-Personals in der Lausitz.
Aus dem Grund fordern wir auch als Träger, dass wir die Impfstrategie noch mal überdenken müssen. Wenn wir die Kitas offen lassen sollen, was wir für die Kinder gut finden, dann müssen die Erzieherinnen so schnell wie es geht geimpft werden, weil das der einzige Schutz ist. Wir wissen, dass das politisch unglaublich schwierig ist gerade. Aber wenn sich Politik entscheidet, Kitas offen, dann müssen wir eher geimpft werden, sonst kriegen wir das nicht hin.
Sagt diese Erzieherin in einer Kita in der Lausitz. RBB-Reporterin Josephine Jahn hat mit ihr gesprochen. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.